Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, wo erreiche ich dich?
Ich bin wieder zu Hause. Ich war unterwegs, ich war auf Reisen und ja, jetzt warte ich, dass meine Seele nachkommt und ich wieder in Düsseldorf ankomme.
Das heißt, der Körper ist schon wieder im Rheinland, aber der Rest fehlt noch.
Der Körper ist schon da, genau. Und es ist ja bei mir immer so, wenn ich auf Reisen bin, dann hängt einem so vieles nach. Und
wirklich?
Das Bewusstsein braucht ja immer ein bisschen und die Seele, bis sie mitgereist sind. Die können ja nicht so schnell wieder zurückkommen.
Er ist ein schöner Gedanke und umgekehrt ist ja auch so, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging, auch ein bisschen Urlaub so zwischendurch und ich mich hat überrascht, wie lang man dann braucht, sein Gehirn mal ein bisschen in Sicherheit zu bringen, ne?
Das braucht meistens ziemlich lange.
Ja, erstaunlich lange.
Und das Interessante ist auch, wenn ich dann in den Entspannungsmodus komme, dann beginnt eigentlich die allerkreativste Phase. Und dann hat man schon wieder Lust, sein Raubtiergehirn neu zu füttern. Ja, das heißt, genau. Ich habe also auch meine Urlaubszeit zum Lesen genutzt. Mhm. Natürlich nicht nur dafür.
Mhm. Okay, ja, gut. Ich habe auch einiges gelesen, auch ein paar interessante Tipps bekommen. Viel so quer gelesen und so. Viel Stoff auch für die nächsten Wochen und Monate. Freue ich mich total darauf. Und wir haben ja ganz bewusst auch jetzt diese Sommerwochen genutzt, um mal sozusagen thematisch auch eine kleine Auszeit zu nehmen, nicht immer so ganz hart an der Aktualität dran zu sein,
ja.
Weil wir fanden, der Sommer muss auch ein bisschen leicht sein, aber ich merke, es gibt keine Nachrichtenpausen mehr und genau in dem Moment, in dem wir dann anfingen, sozusagen mal ganz andere Wege zu gehen, auch mit unserem kleinen Podcast, passierten dann unfassbare Dinge, unter anderem Nord Stream 2 zum Beispiel, war eines der Themen, das mich sehr, sehr bewegt hat und ich musste denken an die vielen Spekulationen, die am Anfang da ins Kraut geschossen sind und die ich ehrlich gesagt alle nie so richtig geteilt habe, weil ich immer dachte, cui bono, wem nützt das? Ja, wem nützt es, dass es Nord Stream 2 nicht mehr gibt? Und es war irgendwie sehr klar, wem es in allererster Linie nützt, wenn diese Pipeline in die Luft geht.
Zunächst mal müssen wir ja auch einordnen, es handelt sich ja jetzt hierbei, bei dem, was wir gegenwärtig wissen, um die Ermittlungen von Bojan Panchevski im Wall Street Journal. Und das ist natürlich interessant, weil am Anfang hieß es ja, es gibt nur ganz wenige Länder, die einen solchen terroristischen Anschlag überhaupt fertigbringen würden. Na, nämlich entweder die Amerikaner, die Briten oder die Russen selber. Aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, aber du ganz offensichtlich, war, dass auch ein vergleichsweise kleines Land wie die Ukraine das selber durchführen kann.
Ich kenne mich ja mit Tauchen überhaupt nicht aus. Ja, ich schnorchel ein bisschen durch die Gegend, wenn ich das denn mal mache. Mir ist ja Wasser sehr suspekt, wie du weißt. Aber Menschen, die sich mit sowas auskennen, die haben von Anfang an gesagt, na, Gemach, es ist nicht so, dass das technisch, logistisch so wahnsinnig aufwendig wäre. Und ich musste dieser Tage immer wieder an ein Gespräch denken mit einem Kampftaucher, das ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Gelegenheit, möglicherweise auch in der Sendung hatte, der damals schon sagte, täuscht euch mal nicht, das ist keine große Sache, das zu machen. Und hat dann mit so ein paar Dingen, die da kursierten, aufgeräumt. Er sagte, zum einen ist es absolut denkbar, dass ein professioneller Taucher natürlich in diese Tiefe runtergeht. Und dann war ja immer die Frage, wie macht man das? Der vermeintliche riesige Sprengstoffbedarf, der da entsteht, ja, diese riesige Menge Sprengstoff und dann das daraus resultierende Gewicht. Wie soll so ein kleines Boot wie die Andromeda, ja, dieses sozusagen als Urlaubsschiff getarnte kleine Segelboot, wie soll das machen? Wie soll das transportieren? Wie sollen diese paar Leute dieses gewaltige Gewicht darunter transportieren? Und der sagte damals, Vorsicht, es gibt mittlerweile Sprengstoff, der sehr komprimiert ist, der eine enorme Wirkung erzeugt und der relativ leicht zu transportieren ist. Und offensichtlich waren das genau die Stoffe, die dabei im Spiel waren. Das Ganze ist natürlich ein unglaublicher Krimi, ne? Wenn man das so hört, wie die so als Urlaubergruppe getarnt, da geht man dann da raus, dann lässt der eine aus Versehen im Sturm irgendeine Bombe fallen, die dann glücklicherweise nicht detoniert. Man versucht dann so schnell wie möglich abzuhauen und macht es dann am Ende eben doch. Und ich erinnere mich, wie wir auch in der Redaktion es war sehr, sehr schnell die Rede davon, dass, sag mal, Sprengstoff ist das eine, Geldbedarf das andere. Die ganze Operation soll an die 300.000 Euro, Dollar, was auch immer gekostet haben.
Ja, was ja wirklich wenig ist. Da kriegt man ja kein Einfamilienhaus.
Im Vergleich, genau. Und es war immer die Rede von einem ukrainischen Oligarchen, der da angeblich seine Finger mit im Spiel hatte. Und offensichtlich ist jetzt doch die Lage ein bisschen anders. Also offensichtlich zieht sich das bis in höchste Kreise. Und offensichtlich gibt es Hinweise, die ernst zu nehmen sind, die sagen, der Mann an der Spitze des Staates, Selenskyj, soll Bescheid gewusst haben. Mhm. Und das, die politischen Konsequenzen daraus, das ist natürlich ein total interessanter Punkt. Und ich wundere mich, wie das gerade in Deutschland politisch so weggenuschelt wird. Oder wie empfindest du das? Mhm.
Ja, also die 300.000, die man jetzt dafür braucht, das zu machen, die bezahlt der Geheimdienst aus der Portokasse.
Mhm, genau.
Und dafür brauchst du gar keine Oligarchen. Also kann sein, dass da Geld geflossen ist, aber es wäre völlig unnötig. Dafür war die ganze Expedition nun wirklich nicht kostspielig genug. Was die Rolle Selenskyjs anbelangt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder das stimmt, er hat davon gewusst, dann haben wir ein großes Problem, weil der Anschlag auf Nord Stream 2 ist der größte staatsterroristische Angriff in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Es gibt hochrangige Leute, die mit dem Fall beschäftigt sind, die sagen, das ist etwas, was unter normalen Umständen möglicherweise sogar den NATO-Bündnisfall auslöst. Also wenn eine andere Macht einen solchen staatsterroristischen Akt gegen einen NATO-Staat vollzieht. Das ist also nicht irgendwie gar nichts oder so, sondern das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und wenn er davon gewusst haben sollte, dann wäre das Allermindeste, was man machen müsste, den ukrainischen Botschafter einzubestellen und auf die Auslieferung der Täter zu bestehen. Das Allermindeste. Die andere Variante ist, er habe nichts davon gewusst. Das ist ja das, was die Ukraine offiziell dazu sagt. Dann denkt man sich, was ist denn das für ein Land? Ja, also die Ukraine ist eine Präsidialdemokratie, in der der Präsident eine sehr, sehr große Machtbefugnis hat und eine sehr, sehr große Kontrolle hat, viel mehr als ein Bundeskanzler bei uns. Und der soll nicht gewusst haben, dass hier ein staatsterroristischer Akt gemacht wird gegen die Bundesrepublik Deutschland. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn er wirklich seinen Laden so wenig im Griff hat, dass da ein paar Besoffene von sich aus irgendwie einen Plan aushacken und dann irgendwie etwas machen, was nicht mit der Regierung abgestimmt ist. Da muss er zurücktreten. Mhm. Also in so einer Situation, man stelle sich vor, der BND oder irgendwelche Leute aus dem BND würden irgendwo eine Pipeline in China sprengen oder irgendwas anderes machen und Scholz hat nichts davon gewusst. Das wäre, am nächsten Tag könnte Scholz zurücktreten. Deswegen halte ich die zweite Variante für sehr unwahrscheinlich. Und ich halte die Variante, dass Selenskyj davon gewusst hat, für sehr, sehr viel wahrscheinlicher.
Es ist auch interessant, dass ich habe wo eine kleine Notiz gelesen, schon im November 22 haben offenbar deutsche Ermittler ja geglaubt, dass die Ukrainer hinter dieser Explosion stecken, also hinter diesem Anschlag. Und es wurde häufig ja darüber berichtet und da gab es auch viel Geraune darüber, warum es dann plötzlich nach dieser Erkenntnis und diesem, das ist offenbar mehr als nur ein Verdacht, warum es dann plötzlich so leise wurde, welche Rolle Polen dabei spielt, wie es möglich war, dass einer dieser Tauchlehrer nicht in Polen verhaftet worden ist, ja, die deutschen
Behörden. Sondern in die Ukraine zurück konnte.
So, ja, genau.
Von wo aus er nicht ausgeliefert wird.
So, genau.
Aber neben dem Romanstoff, der da drin steckt, interessiert mich natürlich, welche politischen Konsequenzen man in Berlin daraus nun am Ende ziehen wird. Und mein Verdacht ist, so gut wie keine.
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob das geht.
Ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Und am Ende geht es immer wieder um die härteste Währung sozusagen in der Demokratie und das ist Vertrauen. Ja, und wenn man an dem Punkt das Gefühl hat, da wird irgendwie rumgemauschelt, da werden die Dinge nicht klar benannt, dann wird's halt schwierig und nützt am Ende dem Aggressor, ne? Nützt am Ende tatsächlich dann Russland, weil man dann eine.
Ja, und es nützt der innenpolitischen Opposition. Ja, und all jenen Menschen, die davon ausgehen, dass uns sowieso kein reiner Wein eingeschenkt wird. Mhm. Das heißt, es untergräbt das Vertrauen in das Funktionieren unserer Demokratie.
Mhm. So ist es. Apropos Demokratie, Richard, und Vertrauen in die Demokratie. Verfolgst du ein bisschen den Wahlkampf in Amerika? Es ist ja unglaublich, welche Wendung das plötzlich genommen hat. Wir haben ja
diese Silvester-Show da, die Demokraten da jetzt um Kamala Harris in Chicago veranstaltet haben.
Ja,
die Krönungsmesse. Kamala Harris. Ja. Da wird in einer liberalen Demokratie, in der ein Präsident oberster Volksvertreter ist, ja, eine Königin gekürt, mit allem, was dazugehört, ja, mit allem Lametta und allem Glitzer und allen Konfettikanonen und so weiter. Da fragt man sich, wohin hat sich die amerikanische Demokratie entwickelt? Weil das ist deswegen interessant, weil ich davon ausgehe, dass wir das alle kopieren werden. Das ist ja immer so, ne? Dieser enorme Personenwahlkampf in den USA, der hat sich ja medial auch bei uns schon spätestens seit der Schröder-Zeit in ähnlicher Form wiedergefunden. Ich sehe also schon vor meinem inneren Auge die Parteitage der SPD, ja, mit Olaf Scholz im Konfettiregen und aus den Boxen kommt You are simply the best. Ja, und die Fernsehzuschauer sitzen vor den Tagesthemen und lachen. Ja, also ich finde, das ist einfach schrecklich, wie Kandidaten heute vermarktet werden, ja, wie Erlöserfiguren. Und das alles, obwohl man weiß, dass sie genau das natürlich nicht sind und auch gar nicht sein können. Und der nächste Satz dazu: Je höher die Fallhöhe einer solchen Inszenierung, umso größer wird die Enttäuschung nach der Wahl sein. Weil also diese messianischen Hoffnungen, die da geschürt werden, als würde jetzt die ganze Welt auf einmal gut und besser und alle Probleme Amerikas gelöst und, die sind ja überhaupt nicht einlösbar. Das heißt also, diese Überfeierung der Person, ja, trägt ja die Enttäuschung bereits in sich. Das war bei Obama übrigens ähnlich.
Ja, genau. Ja,
kann man so sehen. Er tritt jetzt heute sozusagen in der Helmut-Schmidt-Rolle auf, ja, als größter Altpräsident aller Zeiten. Aber er war kein so wahnsinnig erfolgreicher Präsident. Das war ja Helmut Schmidt als Bundeskanzler auch nicht. Und da wird jetzt sozusagen eine Aura und ein Brimborium und so weiter drum gemacht. Und im Grunde genommen ist das alles deswegen eine leere Show, weil ich gar nicht sehe, welche überzeugenden Antworten die Demokraten auf die ganz tiefe Krise, in der Amerika steckt, überhaupt haben. Kamala Harris ist eine Kandidatin nicht des Yes, we can, wir machen jetzt alles anders, sondern sie ist eine Kandidatin des Weiter-so der Biden-Politik.
Man kann das so sehen, Richard. Ich würde mal sagen, wenn man wohlwollend ist, kann man auch zumindest feststellen, dass diese Art von, das ist ja eine riesige Show. Das war eigentlich im Grunde nie anders und das wird immer weiter aufgepumpt und es war irgendwie nicht klar, wer singt zuerst. Singt irgendwie Taylor Swift zuerst oder treten andere amerikanische Superstars auf? Das war gar nicht sozusagen die Frage. Die Frage war nur, wann sie es machen. Und auf eine Art und Weise denke ich manchmal, habe auch viele Kommentierungen in die Richtung gelesen, so ein bisschen mehr Lametta könnte uns auch manchmal gut tun. Ich glaube, das hat auch einen durchaus ernsten Hintergrund.
Da bin ich gegen. Pass auf. Da sehe ich wieder Helmut Schmidt als positives Rollenvorbild. Stell dir mal vor, Parteitag der SPD, und Helmut Schmidt wird mit einer Konfettikanone beschossen. Du kannst dir den Gesichtsausdruck dazu vorstellen. Also diese Art und Weise der Überfeierung von Volksvertretern, nicht von Königen, nicht von Popstars.
Richtig.
Ja, nicht von Sportheroen, ja, sondern von Volksvertretern, die hier aufgemotzt und aufgemüllert werden, als würden wir in einer Monarchie leben. Ja, das ist das, was der englische Politologe Colin Crouch in seinem Buch Postdemokratie, eben Postdemokratie genannt hat. Ja, dass hier wird etwas völlig Überzogenes, viel zu sehr auf Personen bezogenes, maßlos überfeiert. Und ich will nicht hoffen, ja, obwohl ich befürchte, dass es so kommen wird, dass das bei uns auch passiert. Also die mutmaßlichen, im Augenblick mutmaßlichen Kanzlerkandidaten, das wird sich vielleicht auch noch ändern, aber gegenwärtig werden es ja Scholz und Merz im Konfettiregen an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
Ja, das ist wahr. Aber ich wollte nur sagen, ein Gedanke, Richard, dazu zu meiner Verteidigung, bevor du mich endgültig für wahnsinnig erklärst und für oberflächlich. Es hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Die wissen, dass sie eigentlich sozusagen die große Breite der Bevölkerung, und das ist auch das, was wir in den USA immer wieder gespiegelt bekommen haben, die erreichen die Leute nicht mehr. Nichts interessiert die Leute mehr an Parteitagen, diese offiziösen Veranstaltungen, das ist den Leuten komplett egal. Und einer der Gründe, eines der Motive, warum diese Parteitage dann dermaßen aufgepumpt werden. Ich meine, denk an Donald Trump, da trat Hulk Hogan auf, mhm, und andere Leute und Kid Rock und so weiter hat da gesungen. Ja, ich sag mal, da ist mir im Zweifel, weiß ich nicht, also Hulk Hogan erreicht mein Herz jetzt auch nicht so unbedingt als politischer Absender.
Aber Donald Trump wollte ja auch nicht dein Herz erreichen, sondern das Herz seiner Wähler.
Ja, Donald Trump ist ja sich gerade nicht so ganz klar, wessen Herz er eigentlich gerade so alles erreichen will. Aber ich will nur sagen, wenn du irgendwie verzweifelt versuchst, stattzufinden, dann machst du es genauso.
Ja.
Und dann kommt genau diese unglaubliche Leere dabei heraus, diese Worthülsen. Dann geht's, da geht's um Hoffnung, dann geht's um Change. Dann denke ich immer, ja gut, okay, aber was genau?
Dann möchte ich die Inhalte dieses Changes wissen. Ja,
ja, das ist genau der Punkt.
Sind wir bei unserem Lieblingsthema. Ich erinnere mich daran, wie wir über die USA geredet haben, nachdem du in Kalifornien warst, San Francisco, in dem du erzählst hast, welche irrsinnigen sozialen Probleme dieses Land hat. Du hast aber auch damals eine Amerika-Reise gemacht, bevor Donald Trump Präsident wird. Und du gehörtest zu denjenigen, die gesagt haben, nee, der hat durchaus reale Chancen, Präsident zu werden. Einfach,
jetzt,
weil
ne?
die Lage, natürlich, weil die Lage so desolat ist. Und ich habe im Urlaub 2 Bücher von Patrick Deneen gelesen. Der ist in Deutschland nicht weltberühmt, in den USA ist er deutlich bekannter, aber er gilt so ein bisschen als der geistige Ziehvater von Vance. Und dieser Patrick Deneen hat 2 Bücher geschrieben und das eine gibt es auch auf Deutsch, das heißt, warum der Liberalismus gescheitert ist. Und das zweite heißt Regime Change, Towards a Post-Liberal Future. Was der Deneen darin analysiert ist, dass er sagt, also klar, der Kommunismus ist tot, der Faschismus ist tot, das sind relativ späte Ideologien und die dominanteste Ideologie überhaupt in der Welt war immer der Liberalismus, also entstanden im England des 17. und 18. Jahrhunderts und dieser Liberalismus, dem die USA alles verdanken, ja, all ihre Erfolge und ihre Verfassung und die Vorstellung vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten und vom Tellerwäscher zum Millionär und mit dem sie auch die ganze Welt versucht haben zu beglücken und auch sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, den sieht er als gescheitert an. Er sagt also sozusagen, die DNA, die ideologische DNA der amerikanischen Gesellschaft und für ihn auch die aller liberalen Demokratien wäre tot. So, das Interessante ist, ich kenne diese These tendenziell eher von links. Also der genannte Colin Crouch mit seinem Postdemokratiebuch, der hat das gesagt, die amerikanischen Kommunitaristen, also nicht mit Kommunisten zu verwechseln, das sind linksliberale Professoren gewesen, für die meisten, einige leben nicht mehr, Alasdair MacIntyre und Charles Taylor und Balzer, das sind so die berühmtesten davon, die immer gesagt haben, der Liberalismus hat den sozialen Kitt in den USA erodiert. Wir müssen wieder zurück zu mehr Gemeinschaftssinn, wir müssen mehr zurück zu mehr Regionalität, die Leute müssen das Gefühl haben, selbst wieder die Dinge in der Hand zu haben und nicht irgendwelche Eliten in Washington oder an der Wall Street und so weiter. Und die gleichen Töne, die ich jetzt bisher von Linksliberalen kannte, höre ich jetzt bei Deneen von konservativer Seite. Das heißt, genau die gleiche Kritik. Ich habe das unglaublich staunend angeguckt und gedacht habe, okay, 20 Jahre nach den Kommunitaristen ist das jetzt also auch quasi die gleiche Diagnose, die von Rechtskonservativen gemacht wird. Und wenn da man liest, was da alles erzählt wird über die Erosion sozialer Gemeinschaften in den USA, ich meine, Vance hat ja sein Buch geschrieben, Hillbilly Elegy, was ja auch davon handelt, ne? Also wie völlig zerstört und desolat in den Appalachen, ehemaligen Industriegebieten, die Gesellschaft ist, wie entwurzelt, wie kaputt, hoher Drogenkonsum und also völlig dissoziale Gesellschaft. Und das Gleiche bemängelt die Nieren auch. Und er sagt, dieser Mechanismus, der die Armen ärmer macht und die Reichen reicher macht, der wäre in nichts irgendwo gebrochen. Es ist überhaupt kein politischer Druck erkennbar. Richtig. Von keiner Partei, weder von den Republikanern noch von den Demokraten. Change, also eine grundlegende Änderung dieser DNA vorzunehmen, die immer unheilvoller wird. Er sagt, der Liberalismus hat sich in den USA zu Tode gesiegt.
Genau.
Und dann erlebe ich, ja, nachdem ich das gelesen habe, jetzt den Demokratischen Parteitag, ja, und yes, she can, von mir aus, aber was denn? Sie, Kamala Harris, jetzt diejenige, die sozusagen die Hand an die Wurzeln der Probleme liegt? Nein, Donald Trump ohnehin nicht. Ja, den geben wir diesbezüglich gerne her. Den schenken wir her als, der denkt an sich und lebt in seiner idiosynkratischen Welt. Er nutzt sozusagen das Bedürfnis aus der Wähler nach irgendwas ganz anderem und nach einem starken Mann und so weiter, hat nichts anzubieten. Aber die wirklich berechtigte Frage ist, was hat denn Kamala Harris anzubieten, um die fundamentalen Probleme der USA, die wir in ähnlicher Form auch bei uns kriegen, um die anzugehen? Und da wundere ich mich darüber, dass unser Journalismus über die Dame, die vorher ausnahmslos niedergemacht worden ist, ja, jahrelang schlechteste Vizepräsidentin der Geschichte und Klotz am Bein von Biden und so weiter, plötzlich mit verzückten Augen in das Lager der Harris-Anhimmler übergegangen sind, wirft kein gutes Licht auf die Medien.
Ja, das ist wahr. Über Kamala Harris sollten wir gleich nochmal ausführlicher sprechen, Richard, aber ich finde, du machst da gerade einen total guten Punkt. Ich habe mich in diesen Wochen jetzt nochmal mit dieser gigantischen Armut in Amerika beschäftigt. Ja, die Vereinigten Staaten, das reichste Land der Erde und gleichzeitig mehr Armut als jede andere Demokratie. Und wenn dann da von Change die Rede ist, von Hope die Rede ist, dann denke ich immer, Moment mal, ihr seid doch die Leute, die das seit Jahren verantworten.
Ja.
Ja, warum habt ihr all die Jahre nichts dagegen getan? Wenn die Armen der Vereinigten Staaten einen eigenen Staat gründen würden, hätte der mehr Einwohner als Australien oder Venezuela. Fast jeder Neunte lebt in Armut, jedes achte Kind, fast 40 Millionen Menschen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, können ihre Grundbedürfnisse nicht decken. Ja, es gibt Millionen Menschen, die obdachlos sind, mehr als 1 Million Kinder im schulpflichtigen Alter sind obdachlos, leben in Autos, in Motels, in irgendwelchen leerstehenden Häusern und so weiter. Und es gibt Leute, Verurteilte, die nach Haftantritt feststellen, dass sich ihr Gesundheitszustand verbessert, weil es ihnen im Knast besser geht als draußen in Freiheit. 2 Millionen Amerikaner haben, glaube ich, kein fließendes Wasser, keine Toilette. In West Virginia ist einer der wirklich ärmsten Staaten, ja, vor den Toren von Washington übrigens. Muss man nicht weit fahren, um das sozusagen selber zu sehen. Und dem gegenüber steht diese gigantische Wirtschaftsleistung, ja, der Vereinigten Staaten, das amerikanische Bruttoinlandsprodukt. Und darauf heben die ja auch immer wieder ab. Joe Biden hat das ja auch gemacht in dieser sehr kämpferischen, wütenden letzten Rede. Die dachte, boah, der alte Mann, du weißt ja, ich bin da ein bisschen, wie soll man sagen, ich habe da so eine weiche Flanke bei Joe Biden. Ja, ich mag den alten Papa. Der ist irgendwie jemand, der für mich so, wie soll man sagen, an dem Punkt, anders als so eine Kamala Harris zum Beispiel, der man, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht nachsagt, dass sie eine typische Vertreterin genau dieses Establishments und dieser Eliten ist, über die du gerade gesprochen hast. Joe Biden hatte immerhin die Traute, sich im Zweifel auch mit großen Unternehmen anzulegen, sich auf die Seite der Gewerkschaften zu stellen und so weiter. Das ist alles auch Joe Biden, ja. Aber dieses andere Ding, dieser gigantische Widerspruch, musst du dir mal vorstellen, das Bruttoinlandsprodukt der Amerikaner ist höher als das von Japan, Deutschland, Indien, Frankreich, Italien, Großbritannien zusammen. Mhm. Und nur Kalifornien allein, ja, erwirtschaftet mehr als ganz Kanada und der Bundesstaat New York mehr als Südkorea. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Und wenn dann dennoch auf der anderen Seite so große Armut herrscht. Und wir haben es ja gerade wieder in Pittsburgh gesehen, ja, wo wir unterwegs waren im Mai, Juni, wo Menschen auf eine Art und Weise leben, es ist wirklich eine Schande, ist, wenn du mal diese Zahlen hörst, da muss man sagen, es liegt nicht daran, dass die Mittel fehlen. Sie werden offensichtlich vollkommen falsch verteilt.
Es gibt keine soziale Marktwirtschaft in den USA.
So.
Bei uns gibt es eine soziale Marktwirtschaft, Markus, weil nach 1945 die Frage völlig unklar war, ob der Kommunismus gewinnt oder der liberale Kapitalismus. Mhm. Und wir, als geteiltes Land, ja, die eine Hälfte kommunistisch und die andere Hälfte liberal-kapitalistisch, die eine zum russischen Machtblock zu gehören, die andere zum amerikanischen, ist unheimlich wichtig, dass in der Bundesrepublik es gelingt, ja, einen hochzustimmungsfähigen Staat mit prosperierender Wirtschaft zu schaffen. Und da wurden die Ideen der Freiburger Schule, die aus der Zeit vor dem Dritten Reich stammten, einer sozialen Marktwirtschaft, eine neue Synthese. Wir bauen sozialistische Elemente, also sozialstaatliche Elemente, ein in den Kapitalismus. Das Richtig. Ist das, was in der Bundesrepublik damals passiert ist. Und das ist eine Entwicklung, die in den USA ausgeblieben ist. und die auch in England weitgehend ausgeblieben ist. Engländer haben tendenziell ja sehr ähnliche Probleme. Ja, also die Verelendung der Städte, die Verelendung der Unterschicht ist ja in England auch nicht viel besser als in den USA. Nee. Und deswegen, und diese, aber diese Synthese, also was ist soziale Marktwirtschaft, muss ja immer wieder neu ausbalanciert werden. Ja, und zwar nicht nur in jeder Generation, sondern du kannst sagen, alle 10 Jahre muss dieses Spiel neu austariert werden unter veränderten globalen Bedingungen, sozialen Bedingungen und. Mhm. Und alles das, was wir oft gut hingekriegt haben, in letzter Zeit nicht mehr, aber über lange Zeit gut hingekriegt haben, all das hat in den USA nicht stattgefunden. Und das rächt sich jetzt.
Ja, ich meine, denk an die Unruhen, die es in England gab. Ne? Ich meine, was hat sich da entladen? Auch das ein Thema der letzten Wochen. Der Anlass sozusagen, die Falschmeldungen, die sofort hochkamen, ja, der Junge, ne, der diese Mädchen bei dem Taylor Swift Tanzkurs umgebracht hat, von Eltern, die irgendwann aus Ruanda eingewandert sind, er selber aber in Großbritannien, in England geboren, dann hatten natürlich an dem Punkt die Fake News ganz schnell leichtes Spiel, wurde ja sofort gesagt, das ist ein syrischer Einwanderer, das ist ein muslimischer Einwanderer und so weiter. Und dann entlud sich dieser harte Rassismus, den es natürlich auch in England gibt. Nur diese Familie hat einen christlichen Hintergrund, hat keinen muslimischen Hintergrund, das ist auch kein illegaler Einwanderer, sondern dieser Junge ist in Großbritannien geboren. Offensichtlich gibt es da auch ein Thema mit Autismus, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber du siehst an solchen Punkten, wie sich das dann entzündet und wie ein solcher vermeintlicher Anlass dann zu katastrophalen Bildern führt, wie ich sie in diesem dann doch am Ende sehr toleranten England, das wir 2019 mal intensiver bereist haben, nicht für möglich gehalten hätte, wenngleich ich sagen muss, genau in der Ecke, wo vieles davon stattgefunden hat, genau dort im sehr, sehr armen Nordosten Englands, haben wir damals gedreht und gearbeitet. Und da gibt es einen Punkt, weil du gerade so schön über soziale Marktwirtschaft gesprochen hast, Richard. Ich habe dieser Tage viel nachgedacht über diese sogenannte Gig Economy, die wir auch in New York bei unserem vorletzten Amerika-Dreh genauer untersucht haben. Das heißt, diese Ökonomie, in der du sozusagen dann nicht mehr ein großes Unternehmen hast, ja, das irgendwie Leute wirklich konkret beschäftigt, sondern in der du plötzlich so von so einer Plattform Marktwirtschaft sprichst, ja, also Uber zum Beispiel, ja, das ist so, Uber sagt, pass auf, wir müssen uns nicht unbedingt an das halten, woran sich andere Unternehmen auch zu halten haben, weil wir sind ja gar kein Unternehmen.
Steuern,
wir sind ja nur eine Plattform. Wir sind nur eine Plattform, wir sind ein Vermittler. Wir haben eigentlich mit alledem Rechte für Angestellte und so weiter nicht so furchtbar viel zu tun. Amazon, nichts anderes. Und diese Gig Economy, ja, die du in Amerika siehst und die ein riesiges Problem ist und die auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil dieser Wut ist, die sich da Bahn bricht und wo man auch so einen J.D. Vance so gut versteht, wenn er das aus seinem Aufwachsen in Ohio in diesen katastrophalen Verhältnissen hört. In Hillbilly Elegy, ja, erzählt er das ja auch alles. Das greift ja längst über auf Krankenhäuser, auf Universitäten, auf Versicherungen, ja, die Industrie in Amerika, die fälschlicherweise immer noch so als der Hort von guten und sicheren Arbeitsplätzen gesehen wird, beschäftigt mittlerweile Millionen Zeitarbeiter. Und in der Privatwirtschaft werden Festanstellungen auch immer seltener, auch ein Thema von jungen Leuten, ne, wenn du dich mit jungen Leuten unterhältst, das ist genau das Thema. Das heißt, da kommst du plötzlich zu ganz anderen Beschäftigungsverhältnissen und in den nächsten Jahrzehnten, sagen Leute, die sich damit auskennen, wird die Zeitarbeit sehr viel schneller zunehmen als alle anderen Beschäftigungsverhältnisse.
Jedenfalls, wenn man es politisch zulässt. Also
so, genau
André
das.
Gortz, genau. Einer der intelligentesten Vordenker der Linken, in einer Zeit, als die Linken noch intelligente Vordenker hatten, der hat schon Ende der 80er Jahre gewarnt vor der Südafrikanisierung der westlichen Gesellschaften. Und zwar genau nach dieser Vorstellung, dass dann im Grunde genommen eine neue Apartheid entsteht, nämlich zwischen denjenigen, die noch gesicherte Jobs sind und noch Teil des alten Sozialverbundes sind und diejenigen, die eben in der Gig-Economy ihren Job finden, mit der ganz bitteren Pointe, dass sie alle keine Rente kriegen.
So.
Das kommt alles noch damit nachgedacht ist. Also auf der einen Seite ist es ja praktisch. Also du siehst das ja, Uber-Fahrer haben sehr häufig Migrationshintergrund und denken sich, ja, warum soll ich das nicht machen und so weiter und so. Aber das alles hat natürlich nicht mehr die Perspektive einer langfristigen Absicherung. Das alles hat auch nicht mehr, was auch für die Linken immer wichtig war, die Geborgenheit einer Firma. Richtig. Weißt du, eine richtige funktionierende Firma hat einen Betriebsrat. Ja, da
genau
gibt
das.
Es die Zugehörigkeit, da ist man stolz, dass man bei genau Bosch das. Oder beim Daimler arbeitet oder so. Da gibt es also was wie ein Betriebsklima und, ja, und viele dieser Dinge. Und das alles existiert ja in der Plattformökonomie alles nicht mehr.
Ja. Genau das.
Aber gut, wir haben alles zugelassen in dieser Form. Na, wir haben unsere Arbeitsrechte und unsere Gesetze, wir haben sie nicht angewendet auf die Plattformökonomie. Alles das wäre ein großes politisches Thema, das zu tun. Ab und zu kommt das mal in irgendeinem Wahlkampf vor. Google soll da endlich mal seine Steuern zahlen und dann ist es auch wieder vergessen. So. Wir tun da relativ wenig und wir haben hier eines jener Momente benannt, die in den USA ganz ausgeprägt sind, ja, und die ein Sargnagel der amerikanischen liberalen Gesellschaft sind. Einer unter vielen. Ne? Es gäbe noch viele andere Sargnägel.
Genau, und man muss es mal so deutlich sagen, ne? Also wenn man das alles hört, der Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton, der hat 2018, glaube ich, schon eine Zahl in die Diskussion, in die Debatte gebracht, mehr als 5 Millionen Amerikaner lebten damals schon in absoluter Armut. Das heißt, die mussten mit weniger als $4 am Tag auskommen. Mit anderen Worten, Millionen Amerikaner leben im Grunde unter Bedingungen, die mit denen der Ärmsten, der Armen in Afrika oder Asien vergleichbar sind. Mhm. Das ist genau das Thema, über das wir reden. Mhm. Und wenn du dann da stehst, und jetzt lass uns einmal einen Satz sehr gerne über Kamala Harris reden, wenn du dann da stehst und du hörst dann nichts, gibt auch keine großen Interviews im Moment, gibt sozusagen nichts mit Substanz, Schlagwörter, so die Verschlagwortung von Politik, ja. Hope und Change. Ich krieg da einen Vogel. Ich denke immer, das muss für jeden, der in diesen
ja, Trailer passt. Du gehst da eine Riesengefahr ein.
Ja.
Die sagen, ihre Spin-Doktors sagen ihr, sag nichts Inhaltliches.
Richtig.
Weil an inhaltlichen Fragen entzünden sich die Leute. Ja, und jeder, heute ist das ja so, du machst inhaltliche Vorschläge und man fragt sich nicht, was ist das Gute daran? Sondern was könnte man möglicherweise dagegen haben? Oder ja. Was ist die Nachtseite des Ganzen? Oder genau. Habe ich da nicht doch irgendwie einen Nachteil von? Ja, und dann produziert man Schlagzeilen. Und das ist natürlich die Folge, ein System, in dem auch zukünftig in Deutschland vielleicht ein Kanzlerkandidat gut beraten ist, möglichst keine inhaltlichen Aussagen zu machen. Also der Erste, der das gut gemacht hat, war Gerhard Schröder. Erinnerst du dich daran, dass er gesagt hat, dass er nicht vieles anders, aber vieles besser machen will?
Ja, ja.
Wo keiner wusste, was ist denn damit gemeint, was will der Mann überhaupt?
Ja.
Ja. Und ja. Nur möglichst wenig konkrete Aussagen machen.
Mhm.
Und ich weiß genau, ein halbes Jahr, nachdem er Kanzler war, war er im totalen Umfragetief. Ich habe damals noch ein Essay über ihn geschrieben. Ich meine, das ist klar, wenn du einen solchen Wahlkampf machst, in dem du nur positive Worte, ja, also jetzt hier quasi sprachliches Lametta von dir gibst, ja, werden die Leute in dem Moment, wo Politik konkret wird, ja, die konkrete Politik in diesem Lametta-Versprechen nicht wiedererkennen. Das ist die ein- und vorprogrammierte Enttäuschung, die du hier mitlieferst.
Ja, ja.
Und das ist das Schlimme am Demokratietheater.
Mhm.
Also ich habe mich ja gleich am Anfang aufgeregt, die Verpopstarisierung hier der Politik sorgt unweigerlich für den Kater danach.
Jetzt,
und dann
jetzt
kriegen wir
doch
jetzt schon
Urlaub
aufgefallen,
zurück.
Dass wir jetzt schon, auch in Deutschland seit langer Zeit, immer nach der Wahl die unbeliebteste Regierung haben, die es je in Deutschland gab. Das fängt gar nicht erst mit der Ampel an, das war auch früher so, große Koalitionen und so weiter. Immer wurde geschimpft nach dem Motto, noch nie war eine Regierung so unbeliebt. Und ich glaube, es gibt einen dialektischen Zusammenhang zwischen der Überfeierung von Personen in Wahlkämpfen, ja, und der Katerstimmung danach. Und deswegen hoffe ich, ich meine, auf uns hört ja keiner, aber es wird genau umgekehrt kommen. Die Leute gucken sich das an und sagen, hey, wenn es selbst gelingt, Kamala Harris, die so ein negatives Image hatte, ja, wenn es gelingt, die innerhalb von 3 Wochen zur messianischen Figur zu machen, warum sollen wir das denn nicht mit Friedrich Merz und Olaf Scholz und so weiter auch versuchen? Ich möchte viel weniger Lametta haben, aber ich möchte Leute mit ganz konkreten Ansagen und vor allen Dingen mit Ansagen, an die sie sich halten. Ne? Ein immer seltener gewordener Fall in der Politik.
Ja, und du hast eingangs ja beklagt, dass sozusagen insbesondere da, wenn man sich amerikanische Medien gerade dieser Tage anguckt, das ist Wahnsinn. Also man hat das Gefühl, sie kann über Wasser gehen demnächst. Und da muss man immer sagen, das kann im Grunde jeder, ist nur eine Frage der richtigen Temperatur. Also insofern kann man sie da auch ganz schnell wieder runterholen auf dem Boden. Ja, aber es gibt Leute, die ihren Job machen. Ich habe schon, als es die ersten Spekulationen gab, dass Joe Biden möglicherweise zurückzieht, hat sich Jörg Wimalasena, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, schätze ich sehr, ist ein politischer Korrespondent der Kollegen von der Welt, der ein sehr guter Amerika-Kenner. Und der hat Kamala Harris mal auseinandergenommen. Und ich fühlte mich so bestätigt, weil auch auf unserer letzten Reise war das eine der großen Enttäuschungen. Ja, also das, was du da gerade in Chicago siehst, hat nichts mit dem zu tun, was Leute irgendwo in Texas beispielsweise denken, ja, wo die Leute sagen, nee, die hatte den Job, das große Thema Migration und zugegebenermaßen schwer, sehr, sehr schwer, klar, das zu lösen. Aber sie hat es nicht ansatzweise in den Griff gekriegt. Sie war wochenlang gar nicht da, dann war sie mal ein bisschen da und im Grunde ist nichts passiert. Aber wenn man sich das mal anschaut, diese Beliebigkeit, die beginnt schon viel früher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Harris hat sich 2019 schon mal als Präsidentschaftskandidatin beworben. Ja. Mhm. Und das scheiterte damals irgendwie und eigentlich wäre diese politische Karriere nach dieser ersten Kampagne damals beendet gewesen, weil da einfach so viel Beliebigkeit war und hätte Joe Biden sie nicht als Vizepräsidentin nominiert, dann wäre sie wahrscheinlich in der politischen Versenkung verschwunden. Aber interessant ist, schon damals, 2019, Beliebigkeit, Narzissmus, kann man sogar sagen, mangelnde Organisationsfähigkeit, ja, so schreibt es der Kollege. Wofür Harris genau stand, sagt er, wusste damals nicht einmal ihr eigenes Kampagnenteam. Ja, zunächst hat sie so eine Kampagne versucht, Kamala for the people. Auch wieder so eine Floskel. Was soll das heißen? Natürlich for the people. Für wen denn auch sonst? Für den Hund ja wohl kaum. Und richtet sich dann so an das linke Lager, ja, und sagt, ich wäre sehr dafür, eine allgemeine Krankenversicherung zur Pflicht zu machen, einzuführen. Und dann ein Treffen mit ein paar reichen Typen der Demokraten in den Hamptons und Kamala Harris hat vergessen, dass sie mal für die Einführung einer Krankenversicherung war. Hat alle paar Wochen sich versucht, mit irgendeinem neuen Profil irgendwie zu positionieren, war dann so unglaubwürdig, dass sie selbst bei Schwarzen in den Umfragen schlechter abgeschnitten hat als Biden, auch als der linke Bernie Sanders und so weiter. Und es gab damals in der Debatte mit in der Vorwahl einen sehr interessanten Punkt im Fernsehen. Da hat sie Joe Biden vorgeworfen, dass er vor Jahrzehnten mal mit US-Senatoren zusammengearbeitet hat, die Rassentrennung befürworteten. Und dann gab es passend nach der Kampagne, nach dieser Sendung, gab es T-Shirts zu verkaufen, auf denen drauf stand, that little girl was me. Ja, also ich war dieses kleine Mädchen, das davon damals betroffen war. Das heißt, es war damals auch in dieser Aussage, es war keine spontane Aussage, es war ein lange geplanter PR-Stunt. Und als Harris dann später sich Hoffnung machte, von Biden als Vize nominiert zu werden, und man ihr sagte, pass mal auf, du hast doch ein Problem mit diesem Mann, weil der hat doch da mit diesen rassistischen Leuten zusammengearbeitet, sagt sie, das war nur eine Debatte. Es war, und hat das so weggelächelt, wie das so ihre Art ist. Das heißt, im Grunde ist diese reale Unterdrückungsgeschichte eigentlich nur ein Profilierungsinstrument, wenn man so will. Mhm. Und das ist echt schwierig. Gab damals auch das Thema, die ganze Kampagne war in zwei Hauptquartieren aufgebaut, ja, eins in Baltimore, das an der Ostküste, ja, das andere dann in Oakland, das ist ihre Heimatstadt in Kalifornien. Keiner wusste so richtig genau, wer da zuständig war. Du erinnerst dich, gab immer wieder auch Berichte über eine sehr toxische Arbeitsatmosphäre in ihrer Umgebung. Viele, viele Leute, die gegangen sind nach sehr, sehr kurzer Zeit und so weiter. Und was interessant ist, ist, Harris verdankt sozusagen die Tatsache, dass sie überhaupt noch in der Politik eine Rolle spielt, einem sehr mächtigen Kongressabgeordneten, einem gewissen Jim Clyburn, der, ich hatte den vorher noch nie gehört, aber das kannst du da alles nachlesen, der seit Jahrzehnten offenbar eine wichtige schwarze Stimme ist. Und der Hintergrund ist sehr interessant. Joe Biden hatte ein paar miese Ergebnisse in den Vorwahlen damals, als er Präsidentschaftskandidat werden wollte. und war eigentlich schon fast abgeschrieben. Und dann hat Clyburn sich für ihn ausgesprochen, dieser sehr mächtige schwarze Kongressabgeordnete, und hat damit dafür gesorgt, dass Biden in South Carolina einen Erdrutschsieg erlangt hat und hat gesagt, pass auf, ich helfe dir, aber der Preis dafür ist folgender, ich möchte, dass du dann, wenn ich dir helfe, eine schwarze Frau zu deiner Vizepräsidentschaftskandidatin machst. Mhm. So, und das ist sozusagen der Hintergrund für die Tatsache, dass Kamala Harris plötzlich wie eigentlich wie Phönix aus der Asche, eigentlich aus dem Nichts, eigentlich schon abgeschrieben, eigentlich schon politisch erledigt, plötzlich war sie wieder da. Und noch ein letzter Punkt, und auch da verstehe ich sie auch als Frau ehrlich gesagt nicht, ne? Schwangerschaftsabbruch, weißt du, das große Abtreibungsthema, das ist ein riesiges Thema in den USA gerade. Und dann gab es ja dieses oberste Gerichtshofurteil, ja, dass dann das Abtreibungsrecht sozusagen bundesweit, amerikaweit gekippt hat. Und da wäre spätestens der Moment gewesen, für jemanden wie Kamala Harris, Frau, zu kämpfen und zu sagen, das akzeptieren wir so nicht. Und sie sagte achselzuckend den Satz, manche Dinge sind dann eben erledigt. Hm. Und das ist etwas, was ich irgendwie nicht verstehe.
Also ich kann jeden einzelnen Punkt von nachvollziehen. Ich glaube, dass so natürlich ähnliche Brüche und ähnliches Weglächeln in der Karriere sehr, sehr vieler Politiker findest. Ne? Würde man auch in unserem Land finden und auch Leute, die ihre Karriere wieder anderen Leuten verdanken, auch. Das wäre für mich eigentlich nicht der Hauptkritikpunkt. Der Hauptkritikpunkt wäre zu sagen, es ist nicht klar, wofür Kamala Harris wirklich steht. Ja, das ist mir vollkommen unklar geblieben in der längeren Zeit, seit sie in der Politik ist und Vizepräsidentin war. Durchaus möglich, dass Biden sie an Hofe geholt hat als People of Color, als Frau, und dass er ihr auch nicht die Möglichkeiten gegeben hat, sich entsprechend zu entfalten. Also das alles will ich ja zumindest zugute halten, könnte ja alles sein. Trotzdem müsste sie spätestens jetzt in diesem Moment aus meiner Sicht mit einer klaren politischen Agenda, wie man die ultramassiven Probleme in den USA angehen will und was man vielleicht auch ganz anders machen will als Biden, ja, das wäre jetzt das Spannende, dass also das Wort Change und Hope und so weiter wirklich mit Inhalten gefüllt wird. Mhm. Was natürlich ärgerlich ist, auf diesem Sektor wird sie ja nicht gestellt werden. Donald Trump wird sie ja nicht stellen, indem er sagt, die Frau hat inhaltlich nichts anzubieten. Sondern im Augenblick übertrumpfen sich Demokraten und Republikaner mit, die anderen für noch durchgeknallter zu halten als sich selbst. Mhm. Ja, also dieses Schimpfwort, verrückt, durchgeknallt, nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja, das wird von beiden Seiten, das war ja jetzt auch pausenlos über Donald Trump zu hören, auf dem Parteitag der Demokraten. Ja,
weird,
also, ist das Schlüsselwort. Also die Auseinandersetzung geht rein ins Persönliche, indem man dem anderen die geistige Zurechnungsfähigkeit abspricht und nicht über politische Inhalte. Und da wiederum meine Befürchtung, ja, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dann haben wir genau solche Wahlkämpfe auch in Deutschland. Mhm. Da verkommt die Demokratie.
Genau. Das muss man sagen, ne? Es ist Donnerstag, wir zeichnen auf für die Folge von morgen, Freitagmorgen. Das heißt, ihre große Rede werden wir jetzt so nicht mehr mitkriegen. Kann ja sein, dass diese Rede nur so sprudelt von starken Inhalten und dass es mal richtig substanziell wird. Allein amerikanische Wahlkämpfe so ein bisschen beobachtend, würde ich immer sagen, mir fehlt da der Glaube. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Man wird irgendwie im Ungefähren bleiben, weil auch die Wahlkampfstrategen den Leuten sagen, pass auf, legt euch bloß nicht fest, damit man euch dann hinterher nicht auf irgendwas festnageln kann. Und das ist das ganze Desaster und das ganze Dilemma, in dem man da ist. Ich finde, Richard, wir sollten über diesen letzten Punkt, das ist ein längeres Thema, aber es ist auch ein gutes Thema, sondern der Moment, an dem man angefangen hat, den politischen Gegner wirklich persönlich als Feind zu betrachten. Das hat ja in den USA, das hat ja nicht erst mit Trump begonnen.
Nein, nein.
Trump hat das nochmal verstärkt. Das beginnt aber schon lange, lange vorher. Und darüber sollten wir mal sprechen. Und bis dahin, Richard, bedanke ich mich bei dir für einen interessanten Austausch.
Ja.
Welcome back, möchte ich mal sagen an dem Punkt.
Ja, zurück in der Gegenwart.
Und Ja, und ich freue mich, dass wir uns am Mittwoch, glaube ich, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder leibhaftig in der Sendung sehen. Freue mich sehr drauf.
Ich bin gespannt.
Bis dahin.
Ja, ja, bis dahin.
Mach's gut. Alles Gute, Richard.
Bis dahin. Tschüss, Markus.
Ciao. Ciao, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.